Schönen guten Abend, hier ist das ZDF, die Hitparade, es ist 19.30 Uhr und wir beginnen. So in etwa war die letzte Moderation am 16.12.2000 und das war die letzte Folge der ZDF-Hitparade, die heute unser Thema ist. Aber wir greifen jetzt ganz weit zurück, nämlich zum Beginn der Hitparade. Ja, 32 Jahre vorher ging die ZDF-Hitparade los, aber dazu kommen wir gleich. Mein Name ist Markus Kuslinski.
Mein Name ist Dirk Fenske. Entschuldige, Markus.
Wir haben uns unterbrochen. Entschuldige, ich wollte dich einführen, aber kein Problem. Hier ist Kultur, der Podcast mit der Tour 2 mit dem Thema die ZDF-Hitparade.
Herzlich willkommen, liebe Leute. Das Thema ZDF-Hitparade. An der Stelle muss man von vorneweg einmal sagen, ich bin mit dem Thema nur randflächig vertraut. Die ZDF-Hitparade hat mich einen großen Teil meiner Kindheit begleitet, auch wenn dort mein Interesse eher passiv gestaltet war, also eigentlich gar kein Interesse vorhanden
war. Wie war es bei deinen Eltern? Haben die gesehen?
Ja, richtig. Meine Eltern haben sie gesehen, meine Großeltern haben sie gesehen. Bei meinen Eltern fuhr das dann irgendwann mal auf, aber der deutsche Schlager ist in meinem Elternhaus einfach eine durchgehende Konstante gewesen. Meine Eltern sind jetzt nicht so wahnsinnig musikaffin, aber es gehörte zu den Sendungen, die eben geschaut wurden. Dinge, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Man traf sich am Fernseher. Zu ganz bestimmten Zeiten, einmal im Monat oder ähnliche Sachen dergleichen. Ja, wir werden da später sicherlich noch drauf eingehen. Man hat als Publikum, für meinen Teil kann ich mich zwar daran erinnern, dass das bei der deutschen Hitparade auch schon so war, selbst aktiv mit teilgenommen. Aufgrund des Alters habe ich da mein erst eher so im Wetten, das Format, aber das Publikum wurde mit einbezogen. Es gab die wunderbare TED-Umfrage.
Der TED-Wahnsinn, ne?
Der TED-Wahnsinn, ja genau, das kennt heute gar keiner mehr. Wir natürlich schon. Ihr vielleicht auch. Sagt uns doch einfach mal, wenn ihr wollt, vermisst ihr den TED? Ja oder nein?
Es gibt ja, Umfragen gibt es ja weiterhin, aber wenn man sich mal klar macht, dass da wirklich Menschen auf normalen Rufnummern anriefen, um zu bestimmen, wer jetzt diese Sendung gewinnt, was das auch immer heißt, ja, dass die Sendung gewonnen hatte, weil verkauft wurden die Sachen ja so oder so. Also, aber trotz allem, es war irgendwie so ein Maß, ne? Man hat die ZDF-Hitparade geguckt und jetzt muss ich mal dazu sagen, du bist, soweit ich weiß, im März 80 geboren, ich im November 72. Da liegen ja ein paar Jährchen dazwischen.
Ich habe das übrigens recherchiert, die Aussage ist korrekt.
Welche Aussage?
Na, die mit den Geburtstagen.
Ja, ja, ich habe das auch recherchiert. Meins stimmt auf jeden Fall, bei dir war ich mir unsicher. Und interessant ist aber, dass die Hitparade so mehrere Altersgruppen gebunden hat. Und so wie du sagst, man hat so einen Punkt gehabt, nämlich 19.30 Uhr ZDF, einmal im Monat, fand diese Hitparade statt und da wurde danach auch drüber gesprochen. Das ist ein bisschen so, Leute, die so ein bisschen hardcore im Thema Tatort sind, die merken das manchmal, der Sonntagstatort wird immer Montag bei Twitter besprochen.
Absolut.
Der trendet immer ganz oben.
Heutzutage wird er am Montag bei Twitter besprochen. Früher hat man den einfach zu anderen Gelegenheiten besprochen. Ja? Da haben sich die Kollegen in der Pause hingesetzt und
Sinn und Unsinn des Tatorts.
Habt ihr den Tatort gestern gesehen?
Ja, was für ein Schwachsinn.
Was für ein wunderbar einleitendes Gespräch. Ja, also es gibt keinen besseren Smalltalk, fast keinen besseren. Nur Fußball ist wahrscheinlich noch wirksamer als der Tatort. Ja, und ähnlich ist das halt auch mit solchen Sendungsformaten gewesen. Und das Besondere an der ZDF-Hitparade für mich, der ich jetzt zu diesem Thema auch noch mal eigens ein bisschen recherchieren musste, ich stand halt nicht so dicht im Thema, aber durchaus interessant festgestellt habe, dass dieses Format ja die Fernsehlandschaft zu einem nicht unerheblichen Maß auch beeinflusst und verändert hat. Na, denn alles, was vorher noch ein bisschen auch an gleichen Musiksendungsformaten im Fernsehen ein bisschen theatralisch oder theaterverwandt optisch dargestellt wurde, wurde jetzt eben komplett anders gemacht. Also im Prinzip eine nutzvolle Einrichtung, aber eben nichts Pompöses, keine Vorhänge und die Ansiedlung des Publikums um die Bühne herum.
Genau. dieses sehr spezielle, dieses Setting war sehr ungewöhnlich. Dieser, heute würde man sagen, Industrial Style. Also man hatte ja ein Studio. Wir können ja ganz kurz mal ein bisschen so in die Ortschaft gehen. Also der Ort war ja die Berliner Union-Film in der Oberlandstraße in Neukölln, also in einem sehr kiezigen Bereich, wo man da aufnahm. Das war schon sehr, sehr kiezartig, selbst für Berliner Verhältnisse. Das war nicht das vornehme Charlottenburg. Das war auch nicht das schöne Wilmersdorf. Nein, das war in Neukölln, im tiefsten Kiez, hatte man die Berliner Union-Film und da wurden diese Aufnahmen gemacht. Und die Halle war eine Mehrzweckhalle und dementsprechend waren das auch Gittersitzbänke, ja, auf denen man, die saßen auf hartem Holz diese Dreiviertelstunde, die so mehr an Stadien erinnerte, so Stadienbänke.
Ja, ein bisschen.
Und die waren auch zum Rollen und zum Schieben. Also das wurde auch nur für diesen Zweck, wo die diese Rundbühne da in die Mitte geschoben, dann wurden die Sitzplätze da drumherum platziert und dann hatte Rainer, kennst du noch Rainer? Rainer fahr das Band
ab. Rainer fahr das Band ab, natürlich.
Wahnsinn. Rainer wurde mit seinem Studioschotter dazugeschoben und dann hatte man diese Blinky-Wand. Das war alles relativ beweglich. Das war gar nicht so fest installiert.
Ja, genau. Witzigerweise, ich habe jetzt gerade ganz kurz stocken müssen, weil ich beim Rainer überlegen musste. Ich hatte nämlich jetzt gerade den Josef auf dem Schirm. Der Josef war das aktuelle Sportstudio.
Genau, der Josef. Aber wie gesagt, zur ZDF-Hitparade. Tolle Sache. Die erste Sendung, und da wird es wirklich spannend, weil da kann ich selbst nicht mithalten als alter Mann hier am Mikro. 18.01.1969 wird die erste Folge gesendet und damals, der Schlager hat noch die Musikszene in Deutschland in fester Hand. Man hatte gerade erst sozusagen die Beatmusik abgelöst. Der Schlager war so ein bisschen die vornehme Variante, also moderne Musik zu machen, aber halt altersgerecht für gewisse Gruppen. Für die Jüngeren war die Beatmusik und die Disco-Musik und so. Und dann hatte man halt 69 plötzlich einen Platz im Fernsehen, wo dieser relativ gesettelte Schlager stattfand. Und das war sehr gewollt, muss man sagen. Das Konzept war neu. Dieter Thomas Heck war übrigens selber Sänger, hat ein paar Singles rausgebracht. Zu Dieter Thomas Heck kommen wir ein bisschen später.
Da kommen wir gerne später nochmal zu.
Der Mann, ich meine, die Sendung hat drei Moderatoren, aber man muss sagen, man kommt um Dieter Thomas Heck, ob der langzeitig drumherum.
Nein.
Konzept war toll. Konzept war Halbplayback zu den originalen Studio-Tapes.
Die also von den Plattenlabeln zur Verfügung gestellt wurden.
Genau. Undenkbar heute, dass man denen diese Originalbänder, natürlich Kopien, aber trotz allem, dass man denen sozusagen Originalmaterial in die Verwahrung gegeben hat, weil das ja wer hatte damals 2-Zoll-Maschinen? Also es war gar nicht die Gefahr, dass es geklaut wird. Was hätte man damit machen wollen, ja? Aber trotz allem sehr interessant. Man kriegt da also von dem Musikverlagen die originalen Masters.
Ja, und gleichermaßen faszinierend, es wurde tatsächlich allerdings dazu auch noch gesungen. Und zwar live.
Und live. Und das war manchmal gar nicht so gut.
Nein, das war manchmal gar nicht so gut. Wobei es schon damals nicht bedeutet hat, dass es gar nicht so gut gesungene nicht eventuell beim Publikum dennoch relativ gut angekommen ist. Damals haben sich die Sänger noch hingestellt und haben tatsächlich eben auch noch live gesungen. Finde ich eine coole Sache. Hat aber auch zur Folge gehabt, dass hier im Prinzip quasi Einzelinterpreten auf der Bühne standen. Das hat sich dann später geändert, da werden wir im Verlauf sicherlich nochmal dazu kommen. Aber wir reden hier momentan über ein Format, in dem der Vokalist oder die Vokalistin im Vordergrund stand, nicht nur im Vordergrund stand, sondern sozusagen als Musiker präsentiert wurde.
Ja.
Was ich durchaus witzig finde, wie gesagt, ich hatte es ja eingehend erwähnt, ich musste mich in die Materie nochmal eingucken. Ich habe mir auch hier und da einfach mal meine Folge kurz, habe ich mal so reingeseppt. Das ist halt schon eine witzige Geschichte gewesen. Ja. Und der Moderationsstil, der durch Dieter Thomas Heck entstanden ist, ich denke, der hat Musiksendungen zumindest aus dem heutigen Stand gesehen, etwas, sagen wir mal, konservativerer Art, hat er einfach geprägt. Ja, dieses Hey und Ho und Hach und guck mal nicht einer was an, jetzt kommt die Nummer 2. Das ist halt einfach, der hat eine fröhliche Art gehabt.
Mhm. So ein bisschen so alert, weißt du?
Ja.
So dieses, auch dieses Mitlachen, dieses Mitmachen, dieses Mitfühlen. Jetzt muss man dazu sagen, Dieter Thomas Heck hat selber gesungen, das hatten wir ja schon. Der hat, glaube ich, so 2-3 Singles gemacht in seinem Leben.
Ja, als Dieter Heckscher.
als Dieter Heckscher und das Thomas kam sowieso erst später dazu. Am Anfang, glaube ich, sogar bei der ZDF-Hitparade hieß er noch Dieter Heck. Das Dieter Thomas kam erst später. Und er hatte immer ein großes Herz für den Schlager, was in einer späteren Phase ihm ein bisschen das Leben schwer machte, weil er war nicht unbedingt Riesenfan der NDW.
Das ist ein interessanter Punkt, denn das stimmt per se meines Erachtens so nicht. Er hat in diesem Format der ZDF-Hitparade hat er große Schwierigkeiten gehabt, auch zum Beispiel mit Beginn der NDW Künstler aus dieser jungen Generation anzuerkennen. Ich erinnere mich, und den kannte ich bereits vorher, auf einen legendären Auftritt von Trio. Okay.
Mit dem Casio in der Hand?
Mit dem Casio in der Hand, bei dem er den Text verändert hat, ganz genau. Und das war eine eindeutige Reaktion darauf, dass Heck ihn auch wirklich quasi verachtend oder diese Band verachtend angekündigt hat. Das war ja quasi schon eine Schmähung. Er hat so die Textzeilen, die hat er ja förmlich rausgewürgt. Das ist eine legendäre Geschichte und der Waggershausen hat darauf natürlich hervorragend reagiert. Er hat erst mit einer Leichtigkeit und einer gespielten Arroganz auf die Bühne gegangen. Das Gesichtsspiel von dem Waggershausen danach mal nachzugucken. Jetzt muss ich wieder nachdenken, doch, Waggershausen ist richtig.
Stefan Waggershausen, ja.
Oder war es Remmler? Ich verwechsel die beiden immer.
Ach, du meinst der Sänger von
Trio? Ja, von Trio.
Remmler,
Entschuldigung, liebes Publikum, entschuldigt bitte. Ich habe bei Stefan Waggershausen und Stefan Remmler immer eine kleine Namensverwechslung. Aber ich sehe den richtigen vor mir.
Ja.
Dieses Gesichtsspiel von dem Remmler, es war einzigartig. Ja, und dass er dann natürlich den Text auch noch angepasst hat. Das ist einer der ersten Schmähgesänge, die wahrscheinlich irgendwo aufgenommen
hat. Lange vor dem Erdogan-Gedicht von Böhmermann übrigens.
Lange vorher.
Auch nicht ganz so schlimm.
Ach so, worauf ich allerdings eigentlich zurückkommen wollte, entschuldige bitte. Dass Dieter Thomas Heck aber zum Thema NDW auch häufig interviewt wurde und es gibt keine seltenen Gelegenheiten, in denen er gesagt hat, er findet es eigentlich gut, dass es diese Musikbewegung gibt, denn er hat, ich glaube, das ist sogar annähernd ein Zitat, er hat mal gesagt, liebe Leute, ihr regt euch seit Generationen darüber auf, dass die jungen Leute keine deutsche Musik mehr hören wollen, jetzt tun sie es durch genau diese Musiker. Und ich denke, dass er da so ein bisschen im Zwiespalt stand zwischen dem doch relativ biederkonservativen Format, was er im Fernsehen zu vertreten hatte, was er letztendlich auch seinen Lebensunterhalt maßgeblich ausgemacht hat. Was natürlich auch sehr von den Einschaltquoten abhing. Das heißt, er muss natürlich auch sein vielleicht konservativ orientiertes Publikum ein bisschen diesbezüglich bedienen. Aber er hat schon Respekt vor dieser Musik-Ära gehabt. Und er hat sie auch zu schätzen gewusst.
Das glaube ich auch, weil sie war ja erfolgreich. Darüber brauchen wir uns nicht, obwohl die sehr kurz war. Kürzer, als die meisten denken. Mhm. Die war im Prinzip, ich glaube, da reden wir ernst genommen von 18 bis 24 Monaten höchstens, wo die meisten Lieder rausgekommen sind, die man heute so kennt. Also die NDW war eine relativ kurze Musikphase.
Die dann allerdings noch sehr lange nachgehalten hat, das muss man sagen.
Bis heute.
Ja, aber die Sturm- und Drangzeit, die war halt tatsächlich relativ kurz.
Ja, ja. Weil ich weiß, als Markus und Nena Kleine Taschenlampe brennen rausbrachten, was Nena ja richtig auf der Single nie gesungen hat, weil da wurde eine andere Sängerin eingesetzt und Markus war auch sehr überschaubar talentiert. Als dieses Lied rauskam, war die NDW quasi am Abklingen. Und da war eigentlich die NDW schon vorbei und man hat sich fast geärgert, diesen Song herausgebracht zu haben, weil man gar nicht mehr ernten konnte.
Ja,
also man zu seiner Zeit, als er rauskam, war der Song gar nicht so richtig erfolgreich, lag aber auch an dem unglaublich schlechten Film, den man dazu gemacht hat. Wer jemals Ich gebe Gas, ich will Spaß als Film gesehen hat mit Nena und Markus, kann ich nur sagen, es ist wirklich ich bin immer noch verzweifelt, es ist der zweitschlechteste Film aller Zeiten.
Oh, jetzt bin ich aber ganz kurz interessiert, welcher ist denn der schlechteste?
Da würde ich jetzt, oh Gott, ich habe immer Angst, dass ich dann so Fan-Sachen aufwerfe. Der schlechteste Film aller Zeiten ist mit Sicherheit Daniel der Zauberer.
Daniel der Zauberer, den kenne ich
Daniel
nicht.
Daniel Kübelböck. Und der wurde wirklich auf einer Videokamera gerät.
Nein, das gibt's nicht wirklich.
Doch.
Okay, das gut, wir müssen das an der Stelle, glaube ich, einstampfen, das könnte sonst zu weit führen. Vielleicht genau. Schreibt uns, vielleicht möchtet ihr noch eine Folge drüber, und dann gucke ich mir Daniel den Zauberer an.
Den gucken wir uns dann gemeinsam an und werden uns dann danach wirklich ärgern. Aber egal. Aber kommen wir mal zurück. Der Punkt ist, er hat diese Musik geachtet und das war auch gut so und das war sowieso ein großes Talent von Dieter Thomas Heck, diese wirkliche auf der Bühne, bis auf kleine Ausreißer, diese Neutralität sich zu behalten. Er hat viele Künstler sehr geschätzt, die natürlich im Schlagerbereich waren. Er hat Vicky Leandros sehr geschätzt.
Vicky Leandros, langjährigste Teilnehmer, eine der Rekordhalterinnen auch, übrigens.
Genau.
Ich muss jetzt direkt mal nachschauen. Von 1969 beim ersten Auftritt bis zum Jahr 2000, des letzten Auftritts, war Vicky Leandros dabei und damit in der Länge des Dabeiseins, in der Zeit des Dabeiseins Rekordhalterin.
Ja, aber nicht die häufigsten Teilnahmen. Aber zu Rekorden kommen wir später noch.
Ja, ist okay.
Ich würde kurz was anderes einbringen wollen, weil es gibt eine relativ interessante Sache. Nämlich, jeder Fernsehsender legt Archive an. Das ist völlig normal. Also du kannst eigentlich jahrhundertelang irgendwelche Sendungen nachvollziehen, heute in digitalen Zeiten dann noch viel besser. Und dann gibt es eine Sache, nämlich es gibt die sogenannten gelöschten Folgen. Und das
die
sind
gelöschten die Folgen.
Genau.
Leider habe ich kein Delay in der Stimme, wäre cooler gekommen.
Das wäre cooler, machen wir demnächst, wir arbeiten dran. Und diese gelöschten Folgen sind die Folgen 2 bis 25. Das sind also die ersten quasi, ja. Und der Grund des Löschens, also die sind unwiederbringlich weg, die sind nicht mehr da.
Jupp.
Weil man die 2-Zoll-Bänder, die sehr kostspielig waren, wiederverwenden wollte.
Das ist ein irrer Grund. Das ist heutzutage im digitalen Zeitalter natürlich nicht mehr. Ja, also heute im digitalen Zeitalter für unsere jüngeren Zuhörer würde das bedeuten, wir löschen all das, was auf der Festplatte ist, weil wir haben keinen Platz mehr und wir möchten sie gern wiederverwenden. Ja? Genau. Unvorstellbar, man kauft sich heute einfach eine neue.
Du machst dein iPhone leer, weil die Fotos das Ding vollgemacht haben.
Ja, also richtig. Ich setze auf Werkseinstellungen zurück.
Ich mache das Ding komplett leer, weil ich brauche den Platz. Und dann sagt man ja, wo sind denn die Fotos? Ja, weg.
Nur weg? Ich muss ja...
Das ist teuer, so ein iPhone.
Ja,
also, richtig. Das ist schon interessant. Aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, aber so war das damals. Also man soll sich nochmal einen Gedanken machen, wie nachhaltig die Zeit damals wirklich war. Also von der Oma, die mit dem Plastiknetz einkaufen gegangen ist und keine Plastiktüte gekauft hat, weil sie ja selbst Unsinn empfand.
Tue ich übrigens heute wieder.
Ja, wer nicht. Aber ich meine, da waren wir an dem Punkt schon mal. Und hier sieht man wieder so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Aber das soll nur so als Anekdote.
Jedenfalls. Ja, aber es ist nicht nur eine Anekdote, es ist natürlich auch irgendwo ein einzigartiger Fakt. Ja. Heutzutage bekommt man die Folgen ja wiederum auf DVD. So auch Folge 1, aber eben Folge 2 bis 25. No way.
Ja,
es gibt nicht sagen. Sie wurden teilweise rekonstruiert durch vom Produktionsassistenten auf Super 8 mitgeschnittenen Sachen. Ich glaube, es war der Produktionsassistent, der damals damit beauftragt wurde. Und privaten Audiomitschnitten von Zuschauern wurden also Teile rekonstruiert, aber vollständig ist das also nicht verfügbar. Also
das möchte man sich weder ansehen noch anhören, glaube ich auch. Aber
das ist was für echte Fans.
Das ist wirklich für den Hardcore-Hitparaden-Fan, der das noch hat. Ja, jedenfalls, aber trotzdem fand ich so eine lustige Anekdote. Auch eine tolle Sache war, die Hitparade lief ja live. Und auch das muss man sich, das klingt jetzt erstmal so, also man muss nochmal, eine Sache ging vorhin ein bisschen unter, muss nochmal kurz. Die Produktionszeit der Hitparade waren 32 Jahre. Und wenn man sich heute mal klar macht, man hätte ein Format und das läuft 32 Jahre. Also das ist schon eine Hausnummer. Also da kann Johnny Carson einpacken oder
Doctor Who,
na, die sind ähnlich in so einer, aber da hat es halt verschiedene so Phasen gegeben. Aber da will man mal sagen, das ist schon ein großes Werk, auf die lange Zeit gesehen, ne? Das ist schon gigantisch.
Absolut ein großes Werk. Ich find's schon faszinierend, wie üblich bei Themen, mit denen ich nicht so direkt vertraut bin, finde ich dann immer wieder Sachen, die mich vor allem auch in der Vorbereitung catchen. Und der Live-Aspekt, der ist schon mal eine schöne Sache gewesen, denn das war ein relativ junges Konzept damals noch, live zu senden. Ja, wurde auch wiederholt. Man musste sich auf einen Moderator verlassen können, der das auch bringt, wo man wusste, der ist schlagfertig genug, der ist auch spontan genug, um auch Pannen gut über, also gut durchmoderieren zu können. Und damit haben sie mit Herrn Heck natürlich wirklich die wirklich einen guten Partner gefunden, denn man kann von ihm jetzt denken, was man möchte, man ihn mag oder nicht. Das konnte er. Und diese, um auf das Live-Format zurückzukommen, man musste den Leuten damals das ja noch gewissermaßen vermitteln. Und so gab es in jeder Sendung der Deutschen Hitparade eine Datums- und Zeitanzeige, die auch regelmäßig im Bild war, sodass die Leute feststellen konnten, ah, guck, bei denen ist genauso spät wie bei uns. Die machen das jetzt gerade, ist ja ein tolles Gefühl.
Ich würde mal ganz kurz was einwerfen und dann nehme ich deine schöne Beurteilung von Herrn Heck einfach mal als Überleitung. Aber ganz kurz, gehen wir mal rein. Wenn eine Sendung lange läuft, dann kriegt sie natürlich in der Zwischenzeit, wenn sie dann erfolgreich ist, auch Preise. Und das ist auch bei der ZDF-Hitparade relativ häufig passiert. Ich habe mir mal vier rausgesucht, die am Anfang der Zeit gleich verliehen wurden. 1970 von der Hört zu, die beste Sendung für junge Leute. Das finde ich sehr interessant, weil, wie gesagt, junge Leute, ich glaube, so richtig junge Leute, deren Format war es damals auch noch nicht. Aber trotzdem kam dieser Preis dazu.
Ich glaube aber auch, dass die Hör zu nicht die vorwiegend beliebteste Zeitschrift der jungen Leute war.
Also, das glaube ich nämlich auch. Aber egal wie, sie kriegten diesen Preis. 1971 die goldene Kamera-Team-Version. Ich habe es nur rausgelesen, ich weiß gar nicht, was das heißt. Dann gab es 1972 von der Zeitschrift Record World, die wohl international damals sehr anerkannt war, einen Preis für die Hitparade. Und 1973 die goldene Europa. Und das sind schon in der Anfangszeit, da hat man gesehen, dass das anscheinend ein relativ tragfähiges und auch ein innovatives Konzept war. Weil das hat sich ja dann, ich sehe durchaus vom Setting in internationalen Sendungen, die nachher in Großbritannien, wie hieß dieser, was diese, es gab in Großbritannien mal so eine Sendung, wo dann Wham und so auftraten. Und ich fand das Setting der Hitparade mal sehr ähnlich mit dieser Industrial-Bühne, mit diesem Moderator, der dann da raufsprang, mit diesem halben Playback, was die da so abzogen, mit dem Publikum drumherum. Das war mir sehr, ich müsste nochmal nachsehen.
Ich komme jetzt auch nicht drauf, aber ich weiß, was du meinst.
Und aber da hatte man schon Anleihen. Also es war ein innovatives Konzept, was sehr gut durchgesetzt wurde. Und dann kommen wir zu noch drei kleinen Rekorden. Die meisten Teilnahmen in dieser Sendung hatte Roland Kaiser mit 67 Mal. Das ist schon für so eine Sendung echt viel.
Tja, Legende der Mann.
Auf jeden Fall. Nicole hat diese Sendung 17 Mal mit Platz 1 abgeschlossen, auch gigantisch. Und Wolfgang Petri hatte dreimal den Hit des Jahres, Hölle, Hölle, Hölle.
Wahnsinn. Aber,
ja, Wahnsinn, genau. Da wissen wir doch gleich, das ist Wahnsinn, ja.
Das ist Wahnsinn. Absolut Programm hier.
Genau. Aber komm mal.
Das war ein ungewollter Wortwitz.
Ja, aber der ist doch sehr hübsch gelungen. Und dann kommen wir gleich mal rüber. Und wie gesagt, ich nehme es als Überleitung. Wir kommen mal zu Dieter Thomas Heck. Ich weiß, die ZDF-Hitparade hatte drei Moderatoren. Sie hatte Dieter Thomas Heck mit der längsten Zeit. Dann kam Viktor Worms und dann kam Uwe Hübner. Ich weiß, das haben die auch alle sehr gut gemacht. Aber man kommt nicht ganz umhin, weil der Aufbau dieses Systems Hitparade war maßgeblich mit Dieter Thomas Heck verbunden.
Richtig. Und wenn ich jetzt sage ich mal, auch jüngere Leute heutzutage auf der Straße fragen würde, Uwe Hübner, Viktor Worms, ich denke, Uwe Hübner würden die meisten Leuten vom Namen eher in Fußball zuordnen. Viktor Worms, keine Ahnung, vielleicht ein Dichter, aber Dieter Thomas Heck kennt im Prinzip jeder. Ja, ja, ich denke, er ist weitestgehend vielleicht ein bisschen als, ich sag mal, von der jüngeren Generation eher so ein bisschen als witzig empfunden worden. Aber der ist halt auch, der ist einfach ein Fernsehpionier. Ich habe ihn auch immer ein bisschen als seltsam empfunden, so dass halt so meine Großeltern haben gesagt, oh, das, also, wenn man der Großmutter gehört hat, so, das ist ein Mann, der, das ist ein toller Mann, der Dieter Thomas Heck, ja. Also ich muss aus meinem heutigen Standpunkt sagen, weiß ich nicht, kann ich so nicht bestätigen. Für mich war er mal ein bisschen wieder, aber er hat halt eine hervorragende, eine irre markante Stimme gehabt. Ja. Und das habe ich damals schon, ich habe ihm sehr gerne zugehört als Kind.
Ja, das auf jeden Fall. Dieter Thomas Heck hat so ein Markenbewusstsein geprägt und hat sich auch nie verändert. Das ist auch eine große Stärke von ihm. Und er wurde interessanterweise, um mal so an seinen Anfängen, er wurde von dem Showmaster Peter Frankenfeld entdeckt.
Der fast eine eigene Folge wert wäre. Peter, genau. Frankenfeld, heutzutage kennen ihn wenig Leute, habe ich festgestellt. Ja. Eine unglaubliche Größe im deutschen Showgeschäft. Ja,
auch ein Showmaster im klassischen Sinne, der mit Musik ist Trumpf und diversen Comedy-Sachen viel war. Aber da vielleicht machen wir mal eine Sendung. Aber Peter Frankenfeld, wie gesagt, hat ihn entdeckt. Die ersten Erfolge hatte er als Dieter Heck, als Sänger. Und das hat man auch gemerkt, weil Dieter Thomas Heck hat teilweise mitgetanzt und mitgesungen bei einigen Liedern. Manchmal kamen so Sänger auf ihn zu und haben ihm das Mikro gehalten und er hat auch gerne mal eine Zeile mit reingesungen.
Er musste sogar einspringen im wie hieß er hier?
Bata Illich.
Genau, Bata Illich, Mikaela, konnte das Lied nicht singen, Heck ist reingesprungen.
Aber nur eine, erst eine Strophe, das war 72, ich war wahrscheinlich noch nicht mal geboren, als er das gemacht hat. Jedenfalls ist er eingesprungen, aber auch das war eine Qualität. Also ich meine, der Mann ist auf die Bühne gegangen und hat diesen Song gar nicht so schlecht gesungen. Darüber, das kann man bei YouTube sehen, das war gut. Also der hatte ein solides Grundwissen, der wusste auch, was er da tut.
Und eine klassische Gesangsausbildung, darf man nicht vergessen, hat er gehabt.
Ach ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, damit hat er sein Stottern bewältigt.
Ach so.
Das wusstest du gar nicht?
Das wusste ich gar nicht.
Ach, das ist eine tolle Geschichte. An der Stelle knüpfe ich vielleicht auch mal Daten und Fakten, das, was sonst der Markus immer macht. Dieter Thomas Heck ist eigentlich in Flensburg geboren, hat aber, wie er später gesagt hatte, dort nie gelebt. Ist mit seinen Eltern nach Hamburg gezogen, da sein Vater als Vertriebsleiter, ich weiß gar nicht mehr wofür, irgendwo dann jedenfalls in Hamburg gearbeitet hat. Limonaden waren es, glaube ich, Limonaden. Mhm. Und als er 5 Jahre alt war, wurde er bei einem Bombenangriff auf Hamburg unter einer Treppe verschüttet. Und aufgrund dieses Traumas stotterte er fortan. Und dieses Stottern hat er dann im jungen Erwachsenenalter, also im Jugendlichen, späten Jugendlichen und jungen Erwachsenenalter, durch eine Gesangsausbildung wieder therapiert.
Okay.
Ja, das heißt, der Mann hat eine Gesangsausbildung gehabt. Und das hat man auch gemerkt. Der konnte auch was. Und der hat sich das auch getraut. Obendrein ist er natürlich, ich will mal sagen, ein bisschen so ein Naturtalent, was das angeht. Das ist wahrscheinlich schon aufgrund seiner ersten Berufswahl. Da war er einfach prädestiniert für.
Ja, also er war ja eigentlich, wenn man sagen will, also das ist übrigens eine schöne Geschichte. Das heißt, er hat dieses große Bombardement von Hamburg. Hamburg war ja im Zweiten Weltkrieg sehr zerstört. Und wenn er Teil dieser Erlebnisse war, auch keine beneidenswerte Geschichte. Er war in seinem Leben, bevor er eigentlich in die Medien ging, wie man heute so lustig sagt, war er Autoverkäufer. Er war Autoverkäufer bei Borgward, nicht bei Wartburg, sondern bei Borgward. Auch übrigens, er hatte auch eine große Liebe zum Borgward Isabella, den er lange als das schönste Auto der Welt. Jeder, der mal bei Google reingeht, sollte doch mal Borgward Isabella googeln und als Cabrio wirklich ein wunderschönes Auto seiner Zeit. Könnte heute sich noch gut verkaufen. Jedenfalls hat er einen gängigen Job gehabt. Der war Autoverkäufer und ist dann über die Europawelle Saar und über Radio Luxemburg dann in die Fernsehmoderation gekommen. Und das ist schon eine solide Geschichte. Und man stellt sich das heute so vor, heute, wo wir Leute uns einfach hinsetzen, so ein Mikro vor die Nase halten und ein bisschen moderieren. Also man muss dazu sagen, beim Radio, da war das schon ein bisschen strenger. Man musste ein Volontariat machen, man musste Moderationslehrgänge machen, man musste auch wirklich Konzepte schreiben, die fremd bewertet wurden. Das war nicht ganz so einfach. Also der ist durch eine harte Schule gegangen, will ich damit sagen.
Ja, mit absoluter Sicherheit. Und die Stationen im Radio waren, wie man bei der, wie hieß er hier, die Europawelle Saar? Europawelle Saar hieß
es. Europawelle Saar.
Genau. Das war ja auch nur ein relativ kurzes Engagement, weil bis dahin, schon zu dem Zeitpunkt hat er schon einen gewissen Anspruch und auch einen gewissen Willen gehabt, einen Gestaltungswillen seiner Sendung. Da durfte dort keine eigenen Platten spielen. Und daran ist es, wenn ich das recht erinnere, auch gescheitert. Daraufhin ging es dann, dass er mit, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie hieß er mit dem Nachnamen, Truck hieß er mit dem Vornamen,
der Produzent, ne?
Der Produzent später, ganz ja. Genau. Irgendwie kam er jedenfalls auf jeden Fall mit dem in Kontakt, Brands, irgendwas in der Richtung.
Russ Brands oder Truck Brands?
Truck
oder?
Brands, ja. Wie ja. Auch immer. Der sich eigentlich ja nur dachte, okay, also so die deutsche Schlagerparade, die Musik, die da gespielt wird, die finde ich eigentlich nicht so gut, aber die Zuhörerzahlen, die sind irgendwie ziemlich grandios Und ich würde das gerne halt anders machen. Wir machen dann ein ordentliches Fernsehformat daraus. Und hatte den Hack halt vorher gesehen, der ja auch irgendwo mal als so eigentlich so als Statist irgendwo mit eingeplant war, und nachdem der Moderator irgendwie so dämlich befragt hat, hat er also das Ding selber in die Hand genommen und quasi das Gespräch gerockt. Das hat ihn wahrscheinlich nachhaltig beeindruckt und hat dann gesagt, so, ey, komm, lass uns doch was zusammen machen.
Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also es gab ja, man muss ja am Ende nochmal vom Gesamtwerk, also wie gesagt, ich bin ja der Mann für die Zahlen. Wenn man sich klar macht, am Ende kommt heraus, 3 Moderatoren, okay, 3 Regisseure wird die ganze Sache nur haben, 3 Bühnenbildner und 368 Folgen. Also wenn man sich klar macht, 368 Folgen, da hat man auch Musikgeschichte, Musikkultur gebildet. Also da wurde schon viel geleistet, auch im Nebenher, mal davon abgesehen, dass man am Anfang sicher, also ich hätte mir, das sagt man im Nachhinein immer, aber du hast das erwähnt, wie prägnant Dieter Thomas Heck in dieser Geschichte eigentlich ist. Wenn er nicht mit seinem, also anscheinend hat er es geschafft, so ein Setting zu haben, wo Ältere oder wo Leute damals in dieser sehr konservativen 60er bis 70er Jahre Bundesrepublikswelt erwartet haben, dass aus dem wilden Berlin nur Schlechtes kommen kann. Weil Berlin war ja so eine Enklave, dazu kommen wir gleich noch, und war ja so eine Insel im damaligen Osten. Und dann kam plötzlich sowas sehr Gutes aus dieser Ecke und dann auch noch von jemandem, den man vorher nicht so riesig auf dem Schirm hatte und der aber da riesig abgeliefert hat.
Ja, und auch Eindruck hinterlassen hat.
Und genau, und das dann auch so lange machen durfte. Dieter Thomas Heck war, ich glaube, auch optisch sichtbar ein sehr konservativer Mensch.
Ja.
Was dafür sorgte, dass er sich 1983 zu etwas hat hinreißen lassen. Also er hat das nie so gesagt, ich sag's jetzt mal. Er machte Wahlkampf für die CDU damals. Ja. Und das war sehr witzig. Er fuhr mit dem Fahrrad durch Deutschland. Ich glaube von Flensburg nach Berlin, ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber er hat so eine Strecke gewählt und man kann sich da, wahrscheinlich sitzen junge Leute da und denken so, ja, na und, er ist halt mit dem Fahrrad reingefahren. Nein, nein, es gab eine DDR. Und er musste mit dem Fahrrad durch die ehemalige DDR. Und er hat das nicht abgesprochen. Das wäre möglich gewesen, zu sagen, ja, können wir das machen und so. Aber augenscheinlich hatte er dazu gar keine Lust und hat wahrscheinlich alle dahinter gezwungen, da zu handeln. Weil er wollte einfach losfahren. Er hat einfach gesagt, ich setze mich aufs Fahrrad und fahre da los. Und mal sehen, was an der Grenze passiert, ob die mich abweisen. Ich gehe davon aus, dass im Hintergrund schon Fäden gezogen wurden, dass er da durch konnte. Aber er hat dann halt mit einer Fahrradfahrt Werbung für die CDU damals gemacht.
Ja, ist ein Fakt, der mir gar nicht bekannt war, offen gestanden.
Ja, aber der Punkt ist, was ich daran, ich finde gar nicht die Fahrt so interessant. Ich finde nur interessant, damals konnte man sich zu etwas bekennen. Er musste ja sagen, okay, ich habe da irgendwie eine Sympathie für die CDU. Und trotzdem hat ihm das nicht geschadet. Also er konnte eine Meinung beziehen und trotzdem konnte er sein, niemand hat gefordert, dass er weg muss, dass er einseitig ist, dass er.
Nein, um Gottes Willen, das sind halt auch noch andere Zeiten gewesen als ja, heute.
Aber war es nicht gut? Also ich finde mal heute, sich für etwas zu positionieren, kann immer gefährlich sein.
Ja, das kann.
Zu konservativ sowieso.
Das kann immer gefährlich sein, aber ohne das jetzt allzu weit auszudehnen, denn ich denke, das wäre eher ein Thema für Medienlos.
Ja.
Es ist natürlich viel zu schwierig geworden, sich heute überhaupt noch unter Berücksichtigung aller Leute, denen man unter Umständen auf die Füße treten könnte, die vielleicht keine Füße haben oder alles, was dazwischen ist, sich auch noch irgendwie zurechtzufinden. Das finde ich schon teilweise eine schwierige Sache. Andererseits, so betrachtet, ist es natürlich auch ein komisches Gefühl, dass jemand, der einfach seine Popularität nutzt, um einfach mal für einen politischen Zweck Werbung zu machen, und nicht, dass das heute selten wäre, aber dass es so offen verkauft wird und offen dargestellt und präsentiert wird, das ist halt schon eine seltene Sache. Und auch ein bisschen befremdlich für mich. Was bleibt, ist halt, das ist ein interessanter Fakt, vor allem, was damals möglich war und heute auf keinen Fall mehr.
Ja, das wird dir so vorkommen. Ich sag dir nur mal so, dass das das zu der Zeit gar nicht so ungewöhnlich war, weil Dieter Hildebrand, der eine Riesenikone im Kabarett war, hat zum Beispiel sich klar zur SPD bekannt. Da hat gar kein Hehl draus. Also das gab es, das durfte man auch noch sagen.
Aber der Hildebrand hat halt auch wirklich waschechtes Politkabarett gemacht. Und das heißt, der ist bereits in einer Sparte gewesen, und hat sein Kabarett schon in eine Richtung betrieben.
Man konnte schon erkennen,
wo es hingeht. Das heißt, er brauchte am Ende eigentlich nur noch einmal kurz die Hose liften, damit man die rote Socke sehen konnte. Und das war es dann eigentlich auch schon. Hm. Und Heck ist da schon, denke ich, ein anderes Kaliber. Ja, trotzdem, also ganz offen gestanden, der sagt das ja für mich neu, die Aktion mit der Fahrradtour finde ich einfach cool.
Die ist trotzdem cool. Egal für wen sie jetzt war, sie war trotzdem, er hat eine Position bezogen und er hat sie vertreten.
Absolut.
Und das ist völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz hat, jetzt würden, wenn Leute jetzt abschalten, weil sie die CDU scheiße finden, dann kann ich sagen, bleibt noch ein bisschen dran, weil es gibt nämlich auch sehr viele positive Seiten. Nämlich, Dieter Thomas Heck hat unter anderem eine Sendung gehabt, also er hat mehrere Sendungen gehabt noch, außer der ZDF-Parade und unter anderem aber Melodien für Millionen. Und Melodien für Millionen war ein relativ großes Format mit sehr vielen Stargästen und Melodien für Millionen ist einer der größten Sammelpunkte für die Deutsche Krebshilfe gewesen, wo im Laufe seiner Sendung, da gab es gar nicht so viele von, ich glaube 6 oder 8 Folgen nur, und da wurden 50 Millionen D-Mark für die Deutsche Krebshilfe gesammelt, was ein gigantisches Geld war für damalige
Zeit. Und er ist ja auch im Nachgang, ist ja der Krebshilfe immer stets sehr verbunden gewesen. Das hat also auch...
Mit eigener Erfahrung, weil seine Frau später auch Krebs bekam.
Das ist was dort auch zusammengeschweißt ist, hat, und er ist dort... sehr aktiv gewesen, und das ist auch eine sehr bewundernswerte Art und Weise, in der er das gemacht hat. Er hat ja auch regelmäßig im Rahmen dieser Formate halt auch Interviews mit krebserkrankten Menschen geführt. Und ich finde, er hat das toll gemacht. Bin ich auch jetzt im Rahmen der Recherche drauf gestoßen. So, er hat es tatsächlich hingekriegt, mit einem ernsten Tenor mit diesen Leuten zu reden, und das ohne das jetzt irgendwie, sag ich mal, fürs TV breit zu kaspern, das schon die Problematik zu sagen. Aber du hast auch das Gefühl gehabt, dass er tatsächlich es geschafft hat, diesen Menschen Hoffnung zu machen. Mhm. Und das finde ich eine ganz große Eigenschaft, und alleine dafür gehört er in die Hall of Fame.
Da merkt man, wir recherchieren ja nicht zusammen. Das werden unsere Hörer nicht wissen. Recherchieren ja relativ getrennt und treffen uns dann zur Aufnahme. Interessant ist, ich bin ja da sehr, ich habe mir auch diese Aufnahmen angesehen und ich habe auch ein paar Interviews gesehen. Ich habe auch diese sehr herzige Anmoderation gesehen zu der letzten Melodien für Millionen, wo seine Frau dann Krebs hatte, wo er darüber sprach, wo ihn das auch emotional mitnahm, und sowas spielte der nicht. Das war auch nicht nötig. Und da bin selbst ein klotziger Typ wie ich, dann werd da ein bisschen weicher. Aber der Punkt ist, ich habe überlegt, und dann fiel mir so ein Satz ein, und ich weiß gar nicht, ob er gut ist und ob er passt, aber Dieter Thomas Heck hat in dieser Sendung gezeigt, gegenüber gerade diesen Interviewpartnern, Respekt ohne Belastung. Also er hat Respekt gezeigt gegenüber diesen kranken Menschen, die er interviewt hat, aber er hat dieses Thema nicht so hoch belastet.
Ja.
Also das war keine Tränendrückerei oder so, sondern er hat die immer noch so dastehen lassen wie, ja, ich sehe dein Problem, aber wir sind jetzt da, dass das Leben weitergeht. Und das war gut, und das war gut, und das hatte was sehr Aufbrüchiges.
Ja,
nicht so etwas Beendendes, sondern was Aufbrechendes.
Richtig, zumal das eben ein sehr sensibles Thema ist. Und das hat er wirklich
wie so
sensationell gut gelöst.
Ja. Es gibt 2 weitere Formate, die sind auch sehr bekannt. Das ist einmal Musik liegt in der Luft und die Pyramide. Ist ja eins davon bekannt, die Pyramide?
Die Pyramide ist mir nur vom Namen bekannt, habe ich überhaupt keine Bilder vor Augen.
Quiz-Sendung hat so ein bisschen was, man bildete so eine Pyramide, und je nach weiter man in die Spitze der Pyramide kam, umso weiter waren die Preisgelder und auch schwerer die Fragen. Hatte so ein bisschen was von Wer wird Millionär mit nach oben gerichteten Fragen und Preisen.
Ja, doch, aber das irgendwie klingelt da so ein bisschen. Musik liegt in der Luft. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Weiß ich nur, dass er es moderiert hat. Und ich meine mich daran erinnern zu können, dass er eine passende Titelmusik gesungen hat für Musik liegt in der Luft, oder? Das war er doch.
Ich glaube, du verwechselst das mit Melitta, oder?
Mit Melitta?
Naja. Da gab es nämlich so Melitta-Song.
Filtertüten?
Nein, Kaffee. Musik liegt in der Luft, ein ganz besonderer Duft, Melitta Kaffeeduft.
Nein, nein.
Gab es Tatsache. Aber egal.
Um es mit Loriots Worten zu sagen. Nein, nein,
nein. Aber nichtsdestotrotz, es waren auch gar nicht so die wichtigen Formate. Also ich würde sagen, wir sind jetzt schon etwas fortgeschritten in der Zeit. Ich würde mal ein paar kleine Sachen noch vorlesen wollen. Und zwar, es gab auch, also die Orte, die wo stattgefunden hat, waren die Berliner Union-Filme, das hatten wir in Neukölln. Es gab aber auch sogenannte Sondersendungen und davon gab es diverse. 1971 auf der Berliner Funkausstellung, wer sie noch kennt, dann gab es Sommerhitparaden und da gab es zwei aus Timmendorf und aus Mallorca, aus dem 17. Bundesland heute. Und damals hatten wir noch nicht so viele Bundesländer. Aber das war 1986. 1988 traute man sich damit ins Phantasialand in Brühl. Und die Bundesgartenschau und Düsseldorf und der Wannsee waren 1987 dran. Also man sieht, man hat so jährlich irgendwie so zwei Sondersendungen damals dann angefangen. Und einmal, da ist mir die Jahreszahl aber entfallen, war es im Theater vom Starlight Express. Waren schon gute Orte. Das
sind schon gute Orte gewesen. Nebst üblichen Weihnachtsspecials, genau. Kinderformaten und so
genau. weiter. Also. Und man trug aber damit die ZDF-Hitparade so ein bisschen in die Republik. Das war die Idee. Man wollte es ein bisschen über die Berliner Grenzen hinaustragen. Und nichtsdestotrotz, ich meine, vielleicht ist dir der Spruch auch noch gelegen, kennst du noch das Gute? Dreimal dabei, nicht wieder wählen.
Richtig. Spannende Geschichte, denn wir kommen zu dem tollen Thema in der ZDF-Hitparade, das Voting des Gewinners. Ja? Bewegte Story, teilweise skandalöse Story. Entschuldige, wolltest du jetzt erstmal?
Mach mal die Voting-Sache.
Also die ganze Sache ist so. Man wählte Gewinner in jeder Sendung, anfangs per Postkarte. Diese ganze Geschichte hat dann Peter Orloff ein kleines wenig aktiv reformiert, denn für Peter Orloff, wie sich im Endeffekt stellte, der mit seinem Song Ein Mädchen für immer die Sendung gewann, stellte sich im Nachhinein heraus, dass über 11.000 vollkommen identische, textlich und auch von der Handschrift identische Postkarten dort eingingen. Peter Orloff streitet das bis heute ab, dass das getürkt war.
Aber jetzt mal ernsthaft, da hat wirklich jemand 11.000 Karten geschrieben?
11.000 verdammte Postkarten und das riecht mir zu diesem Zeitpunkt nicht nach Fotokopiergerät.
Erstmal nicht, aber jetzt mal diese Schreibleistung. Jetzt mal ernsthaft. Ich finde, also spätestens der, die Karten geschrieben hat, hat den ersten Platz verdient.
Der hätte den ersten Platz verdient und auch keine Strafe mehr, weil ich vermute mal, die Sehnenscheidenentzündung, die ist chronisch gewesen.
Ja, also ich weiß ja nicht, womit er halt geschrieben hat, aber Wahnsinn. Also der Stift ist auszuzeichnen, der Mann ist auszuzeichnen, dieses Durchhaltevermögen ist auszuzeichnen. Ja. Also Peter Orloff nicht, aber ich gehe davon aus, er hat das nicht geschrieben.
Ja. Hier, nein, ich denke nicht, dass er das selber gemacht hat. Das wäre vielleicht auch wirklich zu abgefahren gewesen. Aber heute könnte man daraus wirklich tatsächlich direkt einen Werbespot machen. Ja. Pelikan bringt Peter Orloff nach vorne. Unbezahlte Werbung, ihr wisst schon, was ich meine. daraufhin änderte man das System schon einmal dahin, dass also die Postkarten vorher von den Mitspielbedürftigen per se angefordert werden mussten. So war es also nicht mehr möglich, dass eine Partei eben mehrere Postkarten einsendete und damit das Wettbewerbsverhältnis nicht allzu verzerrt wird. Und dann kam Anfang der 80er, ich meine 82, kam die legendäre TED-Umfrage dazu. Jeder kennt sie, jeder liebt sie aus diesem Zeitalter. Was haben wir nicht alles? Also wie gesagt, ich im Format Wetten, das. Was haben wir angerufen dort, ja, für die Saalwetten und diesen ganzen fantastisches Ding gewesen. Für mich als Kind auch deswegen faszinierend, weil es tatsächlich einfach dieses Gefühl gehabt oder gebracht hat, nicht nur eine Postkarte zu sein, sondern tatsächlich live dabei zu sein.
Ja, auch zeitgleich quasi.
Zeitgleich, genau. Man wirkt direkt an dem Geschehen, was jetzt gerade passiert, vor der Kamera mit. Finde ich eine tolle Sache.
Also ist im Prinzip so, als würdet ihr heute bei TikTok live gehen und die Leute im Chat euch Fragen stellen. So in etwa ist das.
Ja.
Bloß da hat es darüber befunden, wer jetzt diese Musiksendung gewinnt. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Also dieser TED war schon innovativ, der war cool. Und man hat sich auch immer ganz gespannt diese Säulen angeguckt.
Oh ja.
Diese Säulen, wenn diese
Säulenstatistik.
Säulenstatistik, und dann ging das so auf und die längste Säule, und manchmal war das ganz doll knapp und manchmal war aber eine Säule schoss so vor. Bei Nena teilweise auch in einigen Sendungen schoss die sofort auf, weiß ich wohin, und da war klar, die anderen haben nur 3 Stimmen gekriegt oder so. Und das war schon witzig. Also man hatte da so ein Spannungsgefühl und das haben die schon gut aufgebaut.
Ja, absolut. Hat den Zuschauer einfach das Gefühl vermittelt, teilzunehmen, auch wenn er nur vom Fernseher saß.
Ja, ja, und das fand ich auch sehr gut. Ein kleines Special hätte ich oder zwei, und dann würde ich dich fast schon ein Schlusswort bitten. Es gab auch Sachen, zum Beispiel, jeder von uns kennt Ina Deta. Und Ina Deta hat diesen tollen Song Neue Männer braucht das Land. Und da hat sich Dieter Thomas Heck einer Landesanstalt gegenüber durchgesetzt, und zwar der NDR weigerte sich konsequent, Ina Detas Song in ihren Radios und Fernsehformaten zu spielen, weil die Textzeile »Ich sprüh's an jede Wand« von der dortigen Intendantschaft als Aufforderung zum Vandalismus empfunden wurde. Also ich finde diesen Kreisbogen aus der Zeile eines Songtextes, ich habe mir nur gedacht, Hauptsache die hören heute keine modernen Hip-Hop-Texte.
Das wäre eine Katastrophe. Ja, ja. Der Suizid in den deutschen Rundfunkanstalten, ja. Die Gefahr wäre viel zu hoch. Ja,
ja.
Ja, faszinierend. Und auch dort hat er sich halt durchgesetzt. Und ich denke, dass er das an vielen anderen Punkten auch gemacht hat und hier wirklich Leuten einfach auch eine Karriere ermöglicht hat. Ja, und sie überhaupt erstmal so auf den richtigen Weg gebracht hat, weil da waren nicht nur konsequent bereits bekannte Künstler unterwegs, sondern es sind durchaus Leute, die doch auch ihre ersten Schritte getan haben, wie zum Beispiel Chris Roberts, der übrigens im Geburtsjahr und deinem Geburtsmonat 5 Tage nachdem du geboren wurdest, die Sendung gewonnen hat.
Okay. Das hast du rausgesucht. Ich habe lustigerweise auch was aus deinem Geburtsmonat, aber da kommen wir gleich noch
zu. Ach, das schon, ja. Ja, abgelöst dann übrigens einen Monat später durch Rex Gildo, legendär mit Fiesta Mexicana.
Ich glaube, da kommst du cooler bei weg, weil dein Geburtsmonat hatte auch eine Hitparade. Und im Monat 03, 1980, kam als Neuzugang, ich habe nicht jetzt den Gewinner der Sendung genommen, sondern den Neuzugang, aber ich glaube, die haben das sogar damals gewonnen. Da kam nämlich Truckstop mit der wilde, wilde Westen.
Oh,
fängt gleich hinter Hamburg an. Ja, auf jeden Fall. Fängt gleich hinter Hamburg an in einem Studio von Maschen, gleich bei der Autobahn. Genau, also dementsprechend, wir glauben, also ich finde ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man heute so ein TV-Konstrukt wie die Hitparade noch darstellen sollte und wie es aufgebaut werden sollte, dass es sich so durchsetzt. Nichtsdestotrotz ist sie so würdig, dass sie in unsere Sendung gekommen sind, weil sie ist auf jeden Fall Kult.
Sie ist absolut Kult, auch wenn sie mich vielleicht nicht, ich will mal sagen, nachhaltig in meinem jugendlichen Schaffen beeinflusst hat, ist sie dennoch eine konstante Größe gewesen. Und meines Erachtens faszinierend genug vom Phänomen her, sie einfach mal in der Kultur zu besuchen. Das haben wir heute gemacht. Ich würde gerne von meiner Seite noch eine kurze Geschichte zum Abschluss bringen, denn ich bin ja der Musiker hier von uns beiden. Und so hat es mich ja gleichermaßen erfreut, aber auch keineswegs überrascht, dass die ursprüngliche Titelmusik von James Last komponiert wurde. Das ist natürlich auch schon mal eine Ansage, weil hier hat man von vornherein, von der ersten Folge an, hat man jemanden an die Komposition gelassen, der eben auch die ganz großen Sachen gemacht hat. Ja, James Last, James Last Orchester ist halt eine wirkliche Größenordnung. Anfangs wurden noch ein Medley davor gespielt, aber dann ging es halt zu der ganzen Geschichte, dass das eben zu lang wurde und dass man dann eben sich nur auf die Titelmelodie beschränkt hat. Später war es dann kurzzeitig mal eine Instrumentalversion von Final Countdown der schwedischen Band Europe, wird der ein oder andere kennen. Das sind aber schon Nach-Heck-Zeiten. Und ganz zum Schluss hat sich Dieter Bohlen mit einer einminütigen Produktion in der Titelsong verewigt. Das wollte ich unbedingt nochmal loswerden, weil ich es spannend finde. Also es hat irgendwie, da hat halt kein drittklassiger Assistent gesessen, mit dem Casio-Keyboard irgendwie mal schnell was eingeklimpert. Nein, hier wurden wirklich noch Leute beauftragt.
Und da wurden unsere Fernsehgelder noch für gute Sachen verwendet. Ja, das war es mit der ZDF-Hitparaden-Sendung. Dirk, ich danke dir, das war eine wunderbare Sendung. Und ich würde sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, dann benutzt die üblichen Kanäle. Nehmt die Kultur auf Instagram oder ihr findet uns auch bei TikTok. Könnt uns da gerne eine Direktmail senden. Ihr findet uns auch über Twitter und könnt uns da gerne bewerten. Ihr könnt uns teilen, ihr könnt uns weiterempfehlen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen mit weiteren Themen. Wir nehmen auch Themenvorschläge an, wenn es mal sein sollte. Wir haben eine lange Liste, aber die hat natürlich auch immer für ein weiteres Thema Platz.
Richtig. Wer unsere Sendungen verfolgt, hat bereits gemerkt, unsere Themenliste erweitert sich auch oftmals spontan in jeder einzelnen Folge. Das heißt, auch Vorschläge, die ihr hört, die euch vielleicht interessieren und sagt, Mensch, mach doch mal eine Kultur in diese Richtung. Wir sind dort sehr aufgeschlossen und freuen uns auch über Anregungen.
Ja, es war sehr schön. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.